1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen und einen gesegneten Muttertag zusammen da draußen.
Hallöle.
Schönen guten Morgen nochmal. Sie hören 2 auf 1. Das ist gut so. Macht man sonntags ja normalerweise auch so. Unser Thema heute wird Blei sein.
Das stimmt. Und ich muss sagen, was mich begeistert, und das hat mit dem Thema gar nichts zu tun, ist, heute war mal ein Kopfhörer an meinem Arbeitsplatz.
Ja?
Ja, normalerweise ist doch der Kopfhörer immer entführt und ich muss dann auf deine Seite des Sendepultes gehen. Da ist auch ein Kopfhörer.
Ja.
Ja, aber hier ist auch ein Kopfhörer.
Das ist der absolute Kopfhörer-Overkill.
Der Trend geht zum Zweitkopfhörer, glaube ich, beim RBB. Also finde ich sehr gut. Das ist eine sehr sinnvolle Investition.
Ja. Das ist ein guter Trend.
Auch, richtig, richtig. Auch wenn die Beitragszahler meckern, aber zweiter Kopfhörer muss sein. Apropos Blei,
ja,
bist du eigentlich immer noch so ein Bleifuß? Früher bist du ja eher sportlich gefahren.
Nee, also ich würde sagen,
was sagt
nein.
denn deine Frau? Die lässt sich ja schon seit 20 Jahren nicht fahren.
Genau,
ne?
Die fährt ja immer, insofern sagt die ja nichts.
Ja.
Nee, ich glaube, mit zunehmendem Alter werde ich auch im Straßenverkehr entspannter. Aber es ist natürlich tagesformabhängig. Aber ich bin eigentlich gerne in meinem eigenen Auto und dann auch bei geschlossenem Fenster so ein Rumpelstilzchen. Ne? So, also ich maul und motz dann vor mich hin. Es muss halt raus. Ne? Ich fahre dann nicht besonders aggressiv oder so, aber ich frage mich natürlich schon, was die anderen da alle machen. Ist ja klar.
Was
machen die denn auch
was,
da?
Was ich,
also erstens, was machen die da? Weil da wäre ich ja lang. Aber auch, was machen die da? Versteh mal.
Erinnere mich an den alten Gag von Dieter Nuhr, wo er gesagt hat, irgendwie, das ist so schrecklich, wenn man auf der linken Spur fährt und Leute dann noch schneller wollen, dann kleben die einem so richtig, wie eine Briefmarke, kleben die einem hinten auf der Stoßstange und machen Lichthupe und regen sich furchtbar auf und so. Das ist furchtbar. Das Einzige, was noch schlimmer ist, sind diese Typen auf der linken Spur vor einem und man macht Lichthupe und regt sich auf, die fahren nicht weg, genau. Also so, daran erinnert mich das.
Ja.
Aber ich glaube...
Du, aber pass auf, ich will ganz kurz zu meiner Ehrenrettung sagen, weil das klingt
das
ja so, als
du nicht mehr.
Naja, aber zumindest ansatzweise. Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie auch nur einen Punkt in Flensburg gehabt. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, bei allem.
Ja.
Weißt du, wenn die Leute dir zuhören und mich nicht kennen, denken sie ja, ich sehe aus wie Hulk und fahre mit 400 km/h auf der rechten Spur. Ganz so ist es nicht. Die Wahrheit liegt irgendwo in der
genau.
Mitte.
Also er sieht aus wie Hulk, ist aber nicht grün und er fährt mit 350 und hat deswegen noch nie einen Punkt in Flensburg bekommen. Aber das liegt einfach auch daran, dass
weil
die
Blitzgeräte so lahm sind.
Völlig, und auch die Beamten können nicht mithalten. Mhm. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, ich persönlich freue mich ja auf, ich hoffe, dass ich es noch erlebe, auf autonomes Fahren, weil ich dann weil ich dann lese, schlafe oder Gitarre spiele.
Habe ich voll Bock drauf.
Aber ich bin halt nicht sicher, ob du es kannst oder ob du dann in deinem Auto sitzt und dann immer sagst, was macht denn der Algorithmus?
Ja, das kann sein, aber trotzdem werde ich das...
Also und dann trittst du nämlich gegen den Computer in deinem autonomen Fahrzeug und dann geht's richtig los.
Ich werde Folgendes tun, ich werde dann hinten sitzen und immer gegen die Kopfstütze hauen. Weißt du, so wie man das bei einem Fahrer, der kacke fährt, vielleicht machen würde und da ist ja gar kein Fahrer.
Ich glaube gar nicht, dass es noch einen hinten gibt. Das ist halt, das gibt dann so eine, wahrscheinlich so eine
Vierer
zugewandte,
ne?
Spielwiese oder, ja,
super.
Oder du hast dann...
Ja, aber jetzt, das ist wirklich was, da freue ich mich auch drauf, weil, also, ich finde Fahren selber ja auch total blöd. Also für mich ist ja jetzt schon quasi autonomes Fahren, weil meine Frau immer fährt. Das heißt, also ich kann ja nirgendwo so gut und instant schlafen wie auf dem Beifahrersitz. Oder auch hinten, wenn mein Kind vorne sitzt, weil ihm übel wird oder so. Da kann ich einfach gut. Also das finde ich super und da würde ich, du weißt ja, ich bin ja sehr technikaffin, da vertraue ich dann dem Roboter. Und ich würde wahrscheinlich eher so dieses Zusatzsprachmodul kaufen für mein autonomes Fahrauto dann, was laut meckert.
Ich glaube, das ist eine ganz, also wenn du nicht vorhast, nochmal ein Multimillionär zu werden, ich meine, ich würde es dir gönnen.
Also ich habe es vor, ich weiß nur nicht wie. Ne?
Ja.
Lass mich so sagen, so eine Radiosendung skaliert nicht.
Wirklich. Also es ist doch wirklich einfach.
Ja.
Du brauchst einfach nur viele Millionen. Denk doch mal nach, du bist so doof. Du bist so doof, ehrlich. Also frag mich doch, wenn es daran jetzt all die Jahre gescheitert ist. Nein, ich wollte sagen, ich halte die Chance, wenn dieses Zeitalter kommen sollte, während wir noch leben und dann aber natürlich auch schon alt sind, dass du noch ein eigenes Auto hast, halte ich für gering. Ich glaube, du suchst dir aus einer Liste verfügbarer Autos einfach eins aus und sagst dann auch noch, ja, aber vorher, liebes Auto, gehst du da und dahin und holst leckere Snacks, die ich dann essen kann, während ich dann eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs bin mit dir im Auto. Das wird alles für dich vorbereitet sein. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Das wird super. Und falls es doch so ist, dass man ein eigenes Auto hat, dann freue ich mich auf Dialoge wie hey Google, was macht ihr denn da? Sowas, weißt du?
Meinst du, Google gibt's da noch?
Was weiß ich? Keine Ahnung.
Ja, du bist doch der Technikexperte.
Ja,
aber ich ja auch.
Was ist denn the next big thing? Also.
Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich ja Multimillionär.
Siehste? Was wir zum Thema Blei wirklich vorhaben, erfahren Sie gleich nach dem
Vielleicht. Schmaut. Vielleicht.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute...
ist unser Thema Blei.
Nicht erst seit Long-Covid gibt es Menschen, die von einer bleiernen Müdigkeit geplagt sind. Wo die Ursachen liegen können, das wollen wir heute besprechen.
Zu frühes Aufstehen zum Beispiel. Zur romantischen Vorstellung eines Piraten- oder Wild-West-Films gehören natürlich Schwarzpulver und Blei. Aber über die harten Fakten von Blei und Co. sprechen wir in dieser Sendung.
Und vielleicht haben Sie noch nichts von Bleiberg gehört, aber wir werden darüber sprechen. Das ist nämlich ein Ort, in dem unser Freund und die Synchronsprechlegende Dietmar Wunder einen tollen Kurzfilm gedreht hat. Und den können Sie am nächsten Wochenende sehen. Dietmar kommt zu uns ins Studio.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, wenn wir es schaffen, wenn wir im Wasser sind, nicht unterzugehen. Es sei denn, wir wollen tauchen, dann müssen wir runter. Und dann kommt natürlich auch Blei ins Spiel, das uns den Weg unter Wasser deutlich erleichtert. Wie umfangreich muss eigentlich so eine Tauchausrüstung sein? Mal so für alle Anfänger. Und an welchen Spots in der Welt ist es besonders schön zu tauchen? Tja, dazu sprechen wir mit der Tauchlehrerin und Touristikexpertin Andrea Maas. Sie ist seit 35 Jahren im Tauchsport und Geschäftsführerin der Action Sport Travel Team GmbH.
Guten Morgen, Frau Maas. Um erstmal das ganz Grundsätzliche zu klären. Tauchen ist ja nicht gleich Tauchen. Welche Varianten des Tauchens gibt es denn?
Also da würde ich so spontan sagen, das Ganze in 3 Varianten aufzuteilen. Einmal das klassische Scuba-Tauchen, also das Gerätetauchen, wo man halt mit Atemregler und Flasche auf dem Rücken ins Wasser geht. Dann gibt es eine immer größer werdende Gemeinschaft der Freitaucher, also das Freediving, wo wir die Unterwasserwelt halt mit dem eigenen Atem, sprich mit dem einen eigenen Atemzug erkunden. Und dann gibt es noch die ganz, ich sage immer mal ein bisschen exotische Gruppe, der Tech-Diver, das sind also die technischen Taucher. Da gehört dann auch schon ein recht umfangreiches Wissen dazu und eine ausführliche Vorbereitung. Das geht nicht so von jetzt auf gleich da einfach mal spontan in den See zu hüpfen.
Okay, so viel haben wir verstanden. Spontan in den See hüpfen ist schlecht. Was muss man an Ausrüstung mitnehmen, wenn man gut vorbereitet sein will?
Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was man im Wasser, auf dem Wasser, um das Wasser herum erleben möchte. Wenn ich sage, okay, schnorcheln, ganz romantisch, reicht mir aus. Ich strecke den Kopf ins Wasser und gucke von oben so ein bisschen Koralle, bunte Fische. Dann sind Schnorchelflossen und vielleicht im Sicherheitsfall noch eine Schwimmweste ganz sicher das richtige Ausrüstungsmerkmal. Die Freediver sowieso sind ja dann nur mit Maske, Schnorchelflossen und zum Schützen natürlich auch einen Anzug unterwegs. Klar, wenn wir losziehen als Freediver, haben wir auch jede Menge Gepäck, weil wir haben dann auch oft eine Sicherheitsboje dabei, da gehören ja noch verschiedene Aspekte. Also es ist nicht so, dass wir nur mit Maske und Schnorchel ins Wasser hüpfen. Ja, und wenn ich halt sage, ich würde gerne ein bisschen mehr von der Unterwasserwelt erkunden und gerne ein bisschen länger auch unter Wasser die Ruhe genießen, das, was ich sehe, genießen, dann ist natürlich der Scuba Diver mit Flasche, Luftausrüstung entsprechend auf einem besseren Weg, damit er halt auch mal so eine 45 Minuten, 50 oder vielleicht auch eine Stunde unter Wasser bleiben kann, das genießen kann. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie schnell die Flasche leer ist.
Und wenn ich ordentlich in die Tiefe kommen will, dann brauche ich sicherlich das Blei. In welchen Varianten kann ich das mitnehmen? Gürtel, Weste, Ohrringe?
Wichtig, um überhaupt erstmal in die Tiefe zu kommen, kommt der Taucher mit Anzug, Neopren, wo überall Auftrieb drin ist, erstmal nicht hin, wenn er keinen Bleigurt dabei hat oder eben Bleitaschen. Die sind oft in diesem Jacket halt integriert und erleichtern einem den Abstieg und dann später auch natürlich wieder einen kontrollierten Aufstieg und eine entspannte Tarierung unter Wasser.
Zum kontrollierten Aufstieg jetzt. Wie komme ich wieder hoch, nachdem ich mit meinem ganzen Blei erstmal da unten hocke?
Das kann man dann mit Luft, die man praktisch wiederum aus der Flasche in sein Jacket einfließen lässt, entsprechend variieren und dadurch dann einen sicheren Aufstieg respektive Abstieg kontrollieren.
Welcher Tauchstil ist denn Ihr persönlicher Lieblingsstil und was muss man da so alles in den Tauchurlaub mitnehmen?
Also ich gehöre zur Fraktion beider Tauchstile, sprich ich bin in der Freediving-Ausbildung ja auch tätig und dann auch oft als Freediver unterwegs. Da geht's dann meistens ein bisschen spärlicher eben mit der Grundausrüstung, sage ich mal, Maske, Flosse, Schnorchel und ein Anzug, der mich schützt und auch unter anderem warm hält. Den Rest haben meistens die Tauchplätze und Tauchbasen vor Ort, sprich ich muss nicht immer mit großer Boje und so weiter und Blei sowieso nicht. Blei im Koffer ist eine ganz schlechte Idee bei den aktuell doch recht restriktiven Gepäckbedingungen unterwegs. Sein. Beim Scuba-Tauchen sieht es ein bisschen anders aus. ABC, also dieses Maske, Schnorchel, Flossen, sollte man eigentlich auch als Beginner oder Starter immer mit dabei haben. Wer zusätzlich schon Ausrüstung hat, wie einen eigenen Anzug, ein Jacket, einen Atemregler, empfehlen wir auch als Tauchreiseveranstalter immer das ganze Material oder das eigene Material mitzunehmen, weil man mit dem einfach auch gewohnt ist. Man weiß, wie es reagiert, man weiß, wo alles ist. Man fühlt sich sicher unter Wasser, kann entsprechend entspannter sein.
Und haben Sie vielleicht auch noch einen Tipp für uns zum Abschluss, wo man ganz besonders schön tauchen kann?
Also mein absolutes Lieblingsziel ist Mexiko, weil es sehr, sehr abwechslungsreich ist. Auf Cozumel gibt es in der Verlängerung vom Palanca-Rief tolle Bootstauchgänge im Meer. Dann haben wir auf dem Festland in Mexiko die Cenoten. Das sind diese Kalksinterterrassen, wo man als Sporttaucher rein kann, also keinen separaten Höhlentauchschein braucht. Da geht es dann auch nicht tief. Das sind meistens immer nur so irgendwas zwischen 5 und 10 Metern. Man sollte recht stabil in der Tarierung sein, damit man die ganzen Sedimente nicht aufwirbelt und der Hintermann auch noch was zu sehen kriegt, weil da gibt es wirklich ganz, ganz fantastische Felsformationen, Stalagmiten, Stalaktiten und das Wasser ist so klar, dass man oft gar nicht erkennt, dass Wasser um einen rum ist. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Dann sind immer auch Öffnungen in der Decke zur Oberfläche hin, wo dann Lichtstrahlen durchkommen, die eine ganz, ganz besondere Stimmung unter Wasser zaubern. Und für die, die halt wie ich auch ein bisschen shark-affin sind, sage ich mal, gibt es dann in Mexiko auch noch auf der Pazifikseite die Möglichkeit, eine Tauchkreuzfahrt zu machen, zu den, ich sage jetzt mal so, Coro-Inseln raus. Da ist man dann doch 26 Stunden in der Überfahrt offshore, also wirklich weit, weit draußen, aber eine gigantische Unterwasserwelt mit allem, was das Herz begehrt.
Warum wir zwar mit Blei tauchen, aber lieber nicht mit dem Blei reisen und wo man besonders gut tauchen kann, darüber sprachen wir mit Andrea Maas. Sie ist Tauchlehrerin und Touristikexpertin seit über 35 Jahren im Geschäft und die Geschäftsführerin der Action Sport Travel Team GmbH.
Und Sie kennen diese ganzen alten Historienfilme, wo irgendjemand so eine riesige Flinte hat, die vorne quasi so wie so ein Trichter hat und dann wird da Schwarzpulver reingekippt und dann werden Bleikugeln reingestreut und dann hat man auch noch so einen komischen Stopfer, mit dem man das Ganze...
Wumm!
Genau, dann werden die Musketiere, Füsseliere, wie auch immer sie heißen mögen, dann geben sie einen Schuss ab und so. Das Ganze ist furchtbar kompliziert, hat aber trotzdem die Kriegsführung und die Jagd natürlich revolutioniert. Das Schwarzpulver dann natürlich versehen mit Bleikugeln. Wir wollen darüber sprechen, wie sich solche Feuerwaffen überhaupt entwickelt haben und warum man heute Blei und Pulver nicht mehr benutzt in dieser Form, wo es doch so schön historisch aussieht. Das besprechen wir mit Richard Brescher. Er ist Obmann des Museums zum Pulvermacher in Elsbeten. Schönen guten Morgen.
Hallo Brescher.
Guten Morgen.
Herr Brescher, seit wann benutzt man überhaupt Schießpulver?
Also ungefähr 600 nach Christus ist es in Byzanz schon mal verwendet worden. Die Chinesen haben das um die Jahrtausendwende verwendet für so Bomben und für Feuerwerke. Mhm. Und dann ist es irgendwie in Vergessenheit geraten und bei uns ist es dann so im 16. Jahrhundert wieder ist es sozusagen erfunden worden, von mehreren mehr oder weniger wiederentdeckt worden und waren ja die Alchemisten, mhm, die damals als mögliche geforscht haben und so, ne, und sind auf das gekommen und das heißt ja Schwarzpulver, weil angeblich ein Mönch namens Schwarz das erfunden hat, aber das stimmt eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Meer.
Okay, war vielleicht der frühe Versuch, eine Brand zu etablieren. Schwarzpulver, nur von Schwarz. Jetzt haben Sie gerade gesagt, früher hat man damit Bomben gebaut und Feuerwerke. Das macht ja auch total viel Sinn. Und wenn man dann aber irgendwas wie ein Projektil, also zum Beispiel eine Bleikugel oder mehrere, dazu gibt, dann hat man im Prinzip sowas wie eine Feuerwaffe. Hat man nach so etwas geforscht oder war das ein Zufallsfund?
Na, das war eher Zufall. Also man ist draufkommen, dass es sehr schnell abbrennt. Mhm. Und wenn man dann jetzt eine kleine Menge hat, dann brennt es einfach sehr schnell. Und wenn man das aber verdämmt, heißt das, also wenn man da irgendwas drüber gibt oder so, dann kommt es zur Explosion. Und die von der Menge her, wenn es also jetzt sagen wir ein Kilo Schwarzpulver ist oder Schießpulver, dann verdämmt es in sich und explodiert. Also vorher explodiert es gar nicht, wenn das also eine kleine Menge ist. Ja. Also da ist man zufällig draufkommen und dann hat man alles Mögliche entwickelt, also von ganz Feinpulver bis grobkörnig. Und in den großen Kanonen zum Beispiel braucht man grobkörniges, das nicht zu schnell abbrennt, weil wenn der Druck am Anfang so groß ist, dann zerreißt gleich die Kanone dort, wo man es eingefüllt hat. Ne?
Okay.
Und es war also, das war alles empirisch, da war keine Wissenschaft dahinter oder so irgendwie, sondern da hat man einfach ausprobiert und dann ist einmal besser und einmal schlechter gegangen.
Trial and Error, wie das heutzutage so heißt. Genau. Ja, Fehler machen und daraus lernen und zwar lieber schnell, weil sonst fliegt einem die Kanone um die Ohren.
Jetzt. Ich darf kurz erzählen, wie die Bestandteile.
Klar.
Das ist nämlich auch ganz interessant. Und zwar also Schwefel, Kohlenstoff und Salpeter. Mhm. Und Salpeter ist ja das Interessante dabei, das hat man ja auch schon, das haben schon die Druiden gekannt. Also die haben, das entsteht beim Kuhstall, also am ersten, also bei den Mauern, da blüht es aus und das ist so ein weißes Pulver und das ist auch kühl auf der Zunge. Mhm. Und dieses Pulver, wenn man das jetzt ins Feuer schmeißt, dann gibt es eine Stichflamme, weil das so viel das Kaliumoxid, also Nitrat, KNO3, da ist viel Sauerstoff drin und das explodiert so richtig. Ne? Und das ist die Grundlage von diesem Schießpulver. Und das haben eben, deswegen haben die Druiden das schon verwendet und haben dann halt so mal so Salpeter da ins Feuer geschmissen und dann haben sie die Leute gewundert, warum da jetzt plötzlich so eine Stichflamme ist. Also hat dann geheißen, der Druide oder dieser Quacksalber, der kann das, hat das Feuer unter Kontrolle. So, und jetzt ist man dann später eben hat man das gewinnen müssen. Wo hat man das gewonnen? Das hat es nicht in gediegener Form gegeben, sondern eben beim Kuhstall oder dort, wo organisches Material mit der Erde in Verbindung gekommen ist, hat man diese Erde dann ausgekocht und das Salpeter ausgekocht. Und da waren die Salitra, haben die geheißen, die sind durchs ganze Land gezogen und waren bei den Bauern ganz unbeliebt, weil die haben das Recht gehabt, diesen Salpeter zu gewinnen. Und haben da die ganze Erde rund um den Kuhstall oder rund um den Stall, aber auch in der Stube selbst, haben sie die Bretter rausreißen lassen und nur dort, wo der Esstisch war, da haben sie das Recht nicht gehabt. Aber sonst haben sie einfach die Bretter rausgerissen, diese Erde rausgenommen.
Das ist ja irre, aber Sie haben gesagt, die hatten das Recht. Hatten die das Recht, hat das irgendwie der Kaiser ihnen verliehen oder wie kam es dazu, also dass man so ein Recht hat?
Bei uns in Salzburg war es der Erzbischof.
Der Erzbischof, okay. Ja. Das ist ja total lustig. Und also, sagen Sie, wann ist man dann, da müssen wir nochmal fragen, weil unsere Sendung sich ja viel ums Blei dreht, wann ist man drauf gekommen, dass Blei sich gut als Material für Geschosse eignet?
Dazu kann ich gar nichts sagen, ehrlich gesagt, weil wir haben in diesem Museum also hauptsächlich die Schießpulverproduktion, die Geschichte dahinter und auch die Entwicklung, die Weiterentwicklung. Aber wann dann konkret Blei hergenommen worden ist, das kann ich Ihnen leider überhaupt nicht sagen.
Also bei Ihnen ist egal, womit geschossen wird. Hauptsache es ist Schießpulver
ja,
mit dabei.
Genau. Ja, Hauptsache es gibt einen lauten Knall und es explodiert was.
Sehr sympathisches Museum auf jeden Fall.
Haben Sie eine Absprache mit dem heutigen Bischof oder jemand anders, dass Sie auch in die Stelle der Bauern dürfen und Salpeter einsammeln und das Zeug selber herstellen?
Ja, freilich. Na, wir machen das noch vor, gehen zu den Bauern. Und
ich höre eine leichte Skepsis.
Ja. Naja, wir sind sehr unbeliebt, ja.
Also bei unseren Hörern und Hörern haben sie sich beliebt gemacht mit ihren netten Anekdoten und Geschichten. Über die Geschichte vom Schießpulver sprachen wir mit Richard Brescher, er ist Obmann des Museums zum Pulvermacher in Elsbetten. Also vielen, vielen Dank und lassen Sie die Bauern in Ruhe, Herr Brescher.
Genau. Die haben alle riesen Esstische, da darf man nämlich nicht. Okay.
Tschüss, schönen Sonntag.
Danke.
Ciao. Und im Juli 21 hat ein tschechischer Milliardär beschlossen, den Begriff Bleifuß mal komplett neu zu definieren und ist mit über 400 km/h in Deutschland über die A2 geballert. Das Ganze hat er dann gefilmt und auch noch veröffentlicht. Aber ist es rechtlich eigentlich unproblematisch oder muss man Milliardär sein, um sich sowas leisten zu können? Einfach wegen der Regresszahlung, Anwaltskosten oder was auch immer. Das besprechen wir jetzt mit dem Anwalt für Internet- und Medienrecht Christian Säumecke. Achtung, sein neues Buch, Welches Recht gilt bei Mord im Weltraum, erscheint am 23. Mai. Schon mal Taschengeld zur Seite legen. Wunderschönen guten Morgen, Christian.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich glaube auch jeder, der das Buch nicht kauft, wird verklagt. Also da hat man wirklich Gründe. Ich finde das sehr lustig mit der A2, weil ich war da neulich mit ungefähr 25 Stundenkilometern unterwegs. So viel Stau war da. Aber wollen wir erstmal nochmal über diesen Fall sprechen. Also was genau hat der Bugatti-Raser sich zu Schulden kommen lassen, außer einen Bugatti zu fahren?
Ja, also zunächst mal, er war sehr schnell unterwegs mit 417, aber im Morgengrauen. Das heißt, da war auf der A2 noch nicht viel unterwegs. Er hat sich gefilmt und normalerweise wäre das Ganze ja gar nicht rausgekommen. Aber weil er seine eigene Aktion mit diesen 1500 PS-Karren so cool fand, hat er das auch noch auf YouTube online gestellt. Und dann gab es zig Strafanzeigen gegen ihn. Und ja, dann hat das Ganze natürlich auch seinen Lauf genommen und kam an die Öffentlichkeit. Und vorgeworfen wurde ihm ein illegales Straßenrennen gegen sich selbst.
Ach, wie, Moment mal.
Das ist ja wie bei Mario Kart, wo man sich selber als Geist vorne wegfahren sieht oder wie, ja? Aber das ist, ja, doch, das ist doch ein bisschen krude, oder, die Nummer?
Nee, ist nicht ganz cool. Oh. Es ist tatsächlich so, das ist ein relativ neuer Paragraph, nachdem wir so viele Rasertote in Deutschland hatten, ist vor ein paar Jahren der 315d Strafgesetzbuch reingekommen und da gibt es eben dieses illegale Straßenrennen, aber das kann man auch gegen sich selbst führen, denn es geht darum, dass man mit seinem Auto die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen möchte und sich dabei grob verkehrswidrig verhält. Und das ist wichtig. Grob verkehrswidrig muss man bei dem Streben nach höchstmöglicher Geschwindigkeit sich verhalten. Das Okay. War nämlich die Frage hier.
Okay, Christian, also an der Stelle mal ganz kurz. Die A2 im Morgengrauen. Es gibt Stellen auf der A2, da ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ich jetzt Milliardär wäre und so einen millionenteuren Bugatti hätte und sage, also wenn mal ausfahren, dann wäre hier die Gelegenheit. Bin ich damit schon mit einem Fuß im Kittchen?
Ja, das war genau die Frage. Er hat das natürlich gemacht auf einem Abschnitt, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung war. Er sagte, voll cool, in Deutschland kann ich rasen, wie ich will, war ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Was sollte man ihm vorwerfen? Das kann ja nicht grob verkehrswidrig sein, war er der Meinung. Fakt ist aber, selbst wenn es keine Geschwindigkeit gibt in Deutschland, haben wir immerhin den Richtwert von 130. Und wer bei mehr als 130 einen Unfall baut, das wissen viele nicht, hat oftmals eine Mitschuld. Das ist schon mal Fakt. Ja, also die 130 würde ich jetzt so oft nicht überschreiten. Hier hat er das aber kalkuliert. Er hatte an den Autobahnbrücken Leute postiert. Er hat eine Morgengrauen genommen und die Sicht war komplett klar. Und das ist ihm nachher zugute gehalten worden, dass er Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, dass da wirklich keiner war an dem Abschnitt. Das heißt, es hätte komplett anders ausgehen können, wenn er das versucht hätte um 18 Uhr abends. Dann wäre er richtig hart verurteilt worden.
Das spricht aber, also im Prinzip ist es so, wir haben zwar angeblich nur diesen Richtwert, aber wenn man nicht irgendwie mit 3 Helikoptern und 17 Freunden und 40 Scouts, die vorne wegfahren, 400 fährt, dann darf man eigentlich nicht 400 fahren, weil es immer gefährlich ist und dann immer als illegales Straßenrennen gewertet werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, im Prinzip ja. So ganz pauschal kann man das nicht sagen, denn wenn ich weiß, dass alles frei ist, aber so ganz wissen kann ich es natürlich nie, dann kann ich auch dann 400 fahren. Fakt ist aber, ohne Sicherheitsvorkehrungen muss man sicherlich dieses Spitzenfahren in die 400 rein immer als grob verkehrswidrig werten. Hier bei ihm allerdings, er hat wirklich einige Sicherheitsmaßnahmen da eingezogen. Das konnten seine Anwälte vor Gericht, denn soweit ging es dann, beziehungsweise beim Staatsanwalt auch nachweisen. Also der Staatsanwalt hat dann gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze an. Nee, der hat sich hier im Einzelfall dann doch nicht so grob verkehrswidrig verhalten, dass wir das hier weiter verfolgen müssen.
Mein persönliches Rechtsempfinden sagt, dass wir da als Rechtsstaat etwas ganz Komisches machen. Wir sagen, wir begrenzen die Geschwindigkeit nicht, aber wenn ihr Gefährte fahrt, die noch über dem normalen Porsche sind, also du hast gesagt, der Paragraph ist 315 irgendwas, wahrscheinlich über oder ab 315 Stundenkilometer, dann sind wir als Gesellschaft irgendwie doch nicht damit einverstanden. Das klingt wie so ein Neidparagraph. Sollten wir dann nicht schlichtweg die Höchstgeschwindigkeit regeln und dann ist alles für alle sicher?
Ja, also tatsächlich, der Generalstaatsanwalt, der das Ganze hier eingestellt hat, hat gesagt, sorry, das mag sich jetzt komisch anhören, ich stelle das ein, wenn der Staat nicht möchte, dass hier jemand 400 fährt, auch nicht bei Sicherheitsvorkehrungen so schnell fährt, dann muss er einfach eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen. Und der Staatsanwalt hat hier 200 vorgeschlagen zum Beispiel, ja. Was ich auch schon wieder heftig fände. Aber er hat das mal so in den Raum gerufen. Dann muss er halt 200 sagen, der Staat mehr darf fahren und dann wäre er auch wieder gut. Haben wir aber nicht geregelt. Also darf man hier, wenn man sich nicht grob verkehrswidrig verhält, auch so schnell rasen, wie man will.
Einfach mal ein Tempolimit. In Deutschland gar nicht so einfach, leider. Über den Bleifuß des Bugatti-Rasers sprachen wir mit Anwalt für Internet und Medienrecht Christian Solmecke. Sein neues Buch, Welches Recht gilt bei Mord im Weltraum, erscheint am 23. Mai. Christian, vielen Dank und nicht rasen, ne? 130, weißt du.
Ich fahre immer Fahrrad in Köln.
Aber auch nicht, da, nicht 130.
Genau.
Dankeschön. Ja. Ciao. Ciao. Jeder von uns kennt das, gerade im Frühling, morgens müde, tagsüber müde und abends auch Frühjahrsmüdigkeit oder so. Häufig leiden auch Long-Covid-Patienten unter bleierner Müdigkeit, manche Menschen auch ganz ohne Covid. Man spricht von CMS, dem chronischen Müdigkeitssyndrom. Klingt komisch, ist es aber überhaupt nicht. Ob die Müdigkeit wieder weggeht und wie, das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Guten Morgen, Magnus, ausgeschlafen?
Nein, guten Morgen.
Aber du hast kein chronisches Müdigkeitssyndrom.
Nein, ich habe ein Schlafmangelsyndrom, weil ich gerade von einer Wissenschaftsreise zurückkomme und vor 3 Tagen auf dem Jungfraujoch war und die interessante Erfahrung gemacht habe, wie man sich fühlt, wenn der Blutsauerstoff in den niedrigen 80er-Werten liegt oder sogar noch drunter. Das war schon eine ganz, ganz bemerkenswerte Erfahrung.
Willkommen im Leben von Reinhard Messner. Jetzt kenne ich diese schlimme chronische Müdigkeit, kenne ich auch nur aus der Literatur oder wenn Verwandte oder Bekannte Krebsleiden haben, da gibt es ja auch diese Fatigue, also diese Müdigkeit, die extrem ist. Und dieses CMS, von dem wir jetzt gelesen und gehört haben, scheint im Prinzip sowas Ähnliches zu sein, nur ohne eine erstmal ja bekannte, sagen wir mal, organische Ursache oder ohne eine Erkrankung, die man so feststellen kann, jenseits der Müdigkeit. Stimmt das?
Ja, das ist eine dieser ganz, ganz unangenehmen Krankheiten, für die wir keinen Test haben. Mhm. Also wir können nicht ganz präzise, das wäre toll, wenn wir einen Bluttest hätten, dann können wir sagen, Sie haben die und die Krankheit. Mhm. Für die wir zweitens keine Therapie haben.
Mhm.
Und wo die Symptome dann auch so diffus sind, sehr unterschiedlich sind, körperliche Symptome, Schmerzsymptomatik kommt hinzu, kognitive Symptome, Konzentrationsstörungen, aber nicht so ein bisschen, ich kann mich nicht richtig, sondern massive Konzentrationsstörungen und emotionale Symptome. Und über allem schwebt dann eben diese Müdigkeit, die aber eben nicht nur so ein bisschen Müdigkeit morgens beim Wachwerden ist, sondern die eben eine ganztägige Müdigkeit sein kann, die es mir überhaupt nicht mehr ermöglicht, schlimmstenfalls, irgendwie am Leben teilzunehmen. Wir reden hier über eine wirkliche Krankheit, die das Leben massivst beeinträchtigt.
Und jetzt wurde ja auch gefordert, auch demonstriert dafür, dass diese Krankheit endlich wissenschaftlich erforscht wird. Das ist auf jeden Fall gut. Ich habe sofort gedacht, könnte es sein, du hast ja gerade gesagt, die psychologischen Beeinträchtigungen wegen der Schlaflosigkeit und wegen der Müdigkeit. Ich glaube, umgekehrt gibt auch einige Leute, die sagen würden, naja, es gibt ja viele psychische Erkrankungen oder psychische Probleme, die dann diese Müdigkeit produzieren könnten. Weiß man da genau, was Ursache und was Wirkung ist, oder wäre das Teil dieser Erforschung?
Naja, also es wird schon an der Krankheit geforscht. Also es wäre jetzt eine bösartige Unterstellung, das zu bestreiten.
Dass
das
noch keiner macht.
Ja, okay. Die Demo, die jetzt zum Beispiel am Freitag auch vor dem Bundestag stattfand, die fordert eigentlich einerseits mehr Forschung und sie fordert andererseits mehr Anerkennung. Die Anerkennung ist nämlich auch ein Problem. Du kommst dann mit diesen diffusen Symptomen zum Arzt oder wie auch immer und wenn der die Krankheit für psychosomatisch hält, dann wird er dir zu helfen versuchen, ohne Bösartigkeit, aber zu helfen versuchen, indem er dir eben Entspannungstechniken beibringt oder aufzeigt oder indem er dich auf einen erholenden Urlaub schickt.
Aber entschuldige, genau danach habe ich ja gefragt. Also wäre es denn nicht möglich, also ich kann mir vorstellen, dass die Leute das einfach nicht wollen natürlich. Die wollen sagen, nein, ich möchte was Körperliches haben. Das gibt es ja bei anderen Krankheiten auch. Aber könnte es am Ende sein, dass oft trotzdem was Psychisches dahinter steckt?
Nein, ja Moment. Natürlich kann sich das wechselseitig beeinflussen. Mhm. Aber auffallend bei dieser Krankheit ist, dass sie in der Regel einen definierten Beginn hat. Das heißt, du bist eigentlich vorher recht aktiv. Und dann passiert irgendetwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Wir vermuten eine Infektion. Wir vermuten zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus oder wir vermuten eine Infektion mit Covid-19 oder wie auch immer. Und dann verändert sich irgendetwas. Irgendetwas passiert wahrscheinlich mit dem Immunsystem oder irgendetwas passiert im Nervensystem oder irgendetwas passiert im Hormonsystem. Und dann hast du eine recht plötzliche Veränderung. Das ist ein entscheidender Unterschied zu psychosomatischen Dingen auch. Plötzlich hast du diese extreme Müdigkeit, plötzlich hast du diese extreme nicht mehr Belastbarkeit. Das heißt, das ist irritierend. Das passiert wirklich nicht über Nacht, aber es passiert eben ganz, ganz schnell.
Okay, also jetzt gibt's bestimmt Menschen, die uns hören, die darunter leiden und jetzt denken, ach Mist, ich habe sowas wie CMS. Deswegen die Frage, ist das heilbar? Kann man die Symptome lindern? Geht es wieder weg? Was wissen wir denn da heute schon?
Also erstmal ist es für die Betroffenen total wichtig, dass das Kind einen Namen kriegt. Das klingt vielleicht für uns Gesunde nicht hochrelevant, aber immer hin und her geschoben zu werden wie, ja, Sie haben da irgendwas, mal gucken, ist ein Riesenproblem. Und wenn das Kind einen Namen kriegt, wenn du also dieses CMS, CFS, wie auch immer hast, dann ist das eine große Erleichterung, weil du erst einmal weißt, ich habe was, ich bilde mir das nicht ein. Das ist nicht zu unterschätzen. Und das Zweite ist, man kann dann ein bisschen damit umgehen. Es gibt keine kausale Therapie, aber man weiß aus Erfahrung, wie man Patienten helfen kann, vom Verhalten her helfen kann, mit der Energie, die sie haben, haushalten kann, dass man ihnen helfen kann, sich aktiver zu werden. Und die beste Nachricht ist, man weiß, dass diese Krankheit in erstaunlich vielen Fällen spontan irgendwann sistiert, also weg ist.
Mhm.
Also, warum auch immer.
Ein großes Rätsel, das chronische Müdigkeitssyndrom, CMS, es kommt und geht manchmal fast über Nacht. Und wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin genauso wenig Ahnung davon hat wie ich und das in die psychosomatische Ecke stellen will, dann gehen Sie einfach zu jemand anders. Zum Beispiel zu, nein, wir dürfen keine Werbung machen. Aber das war Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Ist eh nicht im Sendegebiet zu Hause. Dankeschön.
Vielen Dank, Magnus. Tschüss.
Ciao.
Dietmar Wunder ist Ihnen sehr wahrscheinlich bekannt. Vielleicht als Stimme von Daniel Craig oder Adam Sandler oder als Stimme aus unserer Sendung. Uns ist nämlich jeder Anlass recht, ihn vor ein Mikrofon zu zerren. Und heute haben wir es mal wieder gemacht, denn Dietmar ist schon bald in einem sehr interessanten Film zu sehen, der da heißt The Spawn. Herzlich willkommen, Dietmar.
Hallo,
Dietmar.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden.
Dietmar, du bist einer der beliebtesten Stimmen Deutschlands, aber auf dem Bildschirm oder der Leinwand sieht man dich eigentlich eher selten. Wie kommt's dazu?
Das hat sich, glaube ich, in den 90ern ergeben, als ich anfing, plötzlich ganz viel zu synchronisieren und da mein Zuhause zu finden. Und ich werde nicht vergessen, ich habe damals auch bei Castingfirmen vorgesprochen und die meinten alle, Herr Wunder, man kennt Sie, wir mögen Sie auch, wir finden Sie auch gut, aber Sie sind ja nicht bekannt, deswegen werden wir Sie nicht so oft besetzen. Und dann dachte ich, okay, was ist da falsch im Bild? Und interessanterweise habe ich in den letzten Jahren durch das Synchronisieren und durch meinetwegen vielleicht auch meine Wertigkeit oder meine Bekanntheit als Stimme, habe ich plötzlich junge Filmemacher kennengelernt, die sagten, Dietmar, das ist total faszinierend mit dir oder mit euch, die ihr so bekannte Stimmen habt, zu drehen, weil da ist so ein Doppeleffekt. Man hört eure Stimme und denkt, das ist doch Kino und Fernsehen, meinetwegen auch Hollywood, und da ist plötzlich noch ein Gesicht, was man aber nicht kennt, aber was man irgendwie doch mit Kino verbindet. Und das ist eine ganz tolle Kombi gewesen und dadurch habe ich jetzt ganz viel Spaß gehabt.
Ja, denn du hast mitgemacht in einem historischen Action-Drama. Wie kam es dazu?
Das war vor 2 Jahren, habe ich im November 22 habe ich in einem Film mitgewirkt, wo ein junger Filmemacher beziehungsweise ein junger Produzent am Set sagte ganz bescheiden, und zwar Jakob Wallner, Dietmar, mein Bruder hat ein Skript geschrieben über ein historisches Action-Drama, was ich interessant fand als Titel schon, und hast du Lust, das zu lesen? Ich so, nein, natürlich gerne. Und so kam es zustande, dass ich dann mit dem Regisseur gesprochen habe und in diesem Film mitwirken darf.
Wir werden jetzt gleich noch über den Film und auch deine Rolle in dem Film sprechen. Jetzt wollen wir aber erstmal über den Ort sprechen, wo ihr gedreht habt. Ihr habt nämlich in Bleiberg gedreht. Warum ausgerechnet Bleiberg? Was macht den Ort so besonders?
Das ist ein nachgebautes Mittelalterdorf, eigentlich ein Museum. Und es ist ein ganz, ganz faszinierendes Ambiente da. Also erstmal die beiden, der ganze Verein, der das führt, die leben wirklich für kurze Zeit im Mittelalter, machen nichts. Also gibt es keine Elektrizität, die gibt es hinten. Aber im Dorf an sich ist alles authentisch wie im Mittelalter, wo dann auch die Leute so leben und kochen und sich bewegen, tanzen, Musik machen. Und da im Grunde genommen hatten wir eine gebaute Kulisse. Wir mussten nichts nachbauen und da haben wir dann dieses Mittelalterwerk gedreht.
Und jetzt ist es aber natürlich trotzdem, ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie die Bilder einzeln gezeichnet auf Papyrus. Ihr habt ja eine Kamera dabei gehabt, ihr werdet Licht dabei gehabt haben, da wird es irgendwo Trucks gegeben haben, die Catering machen, es gibt Kabel. Im Hintergrund gibt es vielleicht in der Kulisse dann doch irgendwie auch eine Stromtrasse, die da irgendwo läuft.
Oder man Heli, der durchs Bild fliegt.
Genau, war Teil des Filmemachergeschäfts jetzt, natürlich nicht der Darsteller, aber Teil eurer ganzen Crew auch immer Dinge zu entfernen, zu verstecken? Oder wurde das mit CGI entfernt oder wie war das?
CGI kam, glaube ich, ganz selten vor, aber es war oft so der Moment, wo man sagt, oh nee, die Einstellung geht nicht, weil da hinten siehst du den Neubau oder da siehst du wirklich mal die Stromtrasse. Ja. Also das heißt, es wurde darauf geachtet, aber ansonsten war es wirklich so, wir haben 7 Tage gedreht da, also ich jedenfalls, und da haben wir in diesem Mittelalterdorf gelebt. Das war ganz faszinierend.
So, jetzt gibt es ja so Bilder aus Filmen, wie zum Beispiel Gandalf mit Armbanduhr oder gerne auch mal eine Plastikflasche unter dem Thron von, keine Ahnung, von Aragorn oder so. Hattet ihr auch so Fauxpas, wo ihr gemerkt habt, ey, warte mal, das fällt gerade irgendwie aus der Zeit, wo ihr nochmal neu drehen musstet oder rausschneiden oder so?
Also mir fiel immer auf, dass ich extrem darauf geachtet habe, bevor ich dann sozusagen vor die Kamera getreten bin, habe ich meinen Käppi noch auf. Okay. Und da habe ich meine Armbanduhr ab. Und was ich unter meiner Kutte anhatte, ich habe ja, wie gesagt, ich verrate nicht zu viel. Mhm. Auf jeden Fall, das ist dann nicht zeitgemäß gewesen, weil es war nämlich teilweise ein bisschen kälter, sodass ich mich ein bisschen wärmen musste.
Thermounterwäsche. Das ist ein schöner Mohair-Jumpsuit.
Bei uns klären wir nicht die Frage, was hat der Schotte unterm Rock, sondern was hat der Wunder unter der Kutte. Wir sprechen jetzt gleich nämlich dann über die Rolle und auch über die Möglichkeit, den Film dann am nächsten Sonntag zu sehen.
Besuch haben wir glücklicherweise immer noch von von Dietmar Wunder, legendäre Synchronstimme, aber eben auch Schauspieler. So ein bisschen Back to the Roots ist es. Wir haben gerade schon mit ihm über den Drehort des Filmes The Spawn gesprochen. Der passt nämlich perfekt in unsere Sendung. Bleiberg heißt dieses Mittelaltermuseum, wo man jetzt gar nicht so viele Autos irgendwie abschleppen lassen musste, weil die da eh nicht standen. Insofern, das war schon mal relativ einfach. Aber jetzt, mein Lieber, kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt des Films. Erstmal nochmal herzlich willkommen zurück, Dietmar. Und was ist The Spawn?
The Spawn, um es kurz zu machen, es geht um eine Gruppe von ehemalig von der Inquisition gejagten Hexen und ihren Partnern, die sich befreit haben und jetzt versuchen, die Hexenprozesse zu überfallen und die sogenannten oder beziehungsweise angeklagten Hexen zu befreien. Und da muss es natürlich einen Bösen geben, der versucht, das zu verhindern. Und da kommen wir genau zum Filminhalt, dass sozusagen die befreiten Hexen, die eigentlich Guten, gegen das Böse, was vermeintlich meint, es ist gut, zu kämpfen. Und das ist verbunden mit Action und in diesem Mittelaltergefilde und mit viel, viel auch Stunt und allem Möglichen. Also ein richtiges Action-Drama.
Und du hast gerade erzählt, dass du uns jetzt gleich verraten wirst, was du unter der Kutte hattest. Und jetzt kann ich mir bei Kutte alles vorstellen. Bist du irgendwie der Oberhexenpriester oder bist du der böse Inquisitor? Wer bist du?
Ich bin der Inquisitor. Also eigentlich bin ich ein Mönch, der im Namen des Kreuzes und der Inquisition die Hexen verurteilt und auch wirklich hundertprozentig davon überzeugt ist, dass er das Richtige tut.
Also wenn der Film gut ankommt, werden die Leute dich auf der Straße bespucken, weil sie wissen, was du den armen Hexen antust. Aber jetzt erzähl uns, solange es noch nicht so weit ist, was hattest du unter deiner Kutte?
Ich hatte einen Trainingsanzug.
Schön, schön. Neuköllner Schick, ja?
Sozusagen, ich kam ans Set und es war ganz witzig. Sie haben sich angeguckt und meinten, warst du heute Fußballtraining? So, nee, es ist nur kalt. Und es ging dann manchmal halt wirklich, hat auch teilweise geregnet und sowas. Und das war schon ganz schön.
Was war für dich das Schönste beim Dreh selber? Hattest du eine Szene, wo du foltern durftest? Durftest du Leute verbrennen? Wie gemein durftest du sein? Du bist ja privat ein sehr lieber Kerl.
Du, ich durfte wirklich alles. Ich durfte eine flammende Hexenrede halten, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich durfte eine ganz intensive Szene, Kampfszene mit der meiner Widersacherin haben. Also ich würde sagen, die Action-Szene und dieses Ganze mit Worten spielen und dieses Mal spielen, was ich ganz oft synchronisiert habe, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Klasse. Und den Film gemacht haben Julian und Jakob Wallner. Ich nenne sie, seit ich von ihnen gehört habe, gerne jetzt die Wallner Brothers. Ich finde, das klingt auch internationaler. The Spawn ist ein Film, der ist circa 20 Minuten lang, hat einen Produktionswert von 200.000 Euro. Gedreht wurde er aber für 12.500 Euro. Wer mit so wenig Budget auskommt, der muss vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen, oder?
Du, ohne Spaß, die beiden arbeiten bei einer ähnlichen Firma sozusagen und sind noch Auszubildende. Aber okay. Machen gerade ihre Prüfungen. Wow. Und was die gestemmt haben, die Jungs, mit dem Team, das Team waren alle zwischen 20 und 30, mit einer Ambition, mit einer Leidenschaft und einer Professionalität. Also ich kann nur sagen, Chapeau vor den beiden Jungs und dem ganzen Team. Die haben wirklich etwas geschaffen, was so selten zu sehen ist auf der Leinwand.
Klasse. Ist jetzt mit 20 Minuten ein bisschen kurz für eine klassische Kinovorstellung und trotzdem, man kann den Film nächsten Sonntag auf großer Leinwand sehen, oder?
Ganz genau, und zwar im Lux Kino UCI am Mercedes-Benz-Platz. An dieser Stelle mal herzlich Dank an Bernhard Weig und sein Team. Da haben wir eine exklusive Vorführung und da sieht man mal diesen Film auf der Leinwand und das ist wirklich ein ganz besonderer Moment. Wir haben da noch einen kleinen Talk und haben auch noch das Making-of, was natürlich ganz viel die Stimmung wiedergibt.
Aber das wollte ich gerade fragen, kleiner Talk. Also übrigens, es gibt noch Karten, Sie können jetzt schon im Internet danach googeln und sich die Karten sichern. Dietmar, das heißt, du bist da, die Wallner sind da. Wer ist alles da?
Es sind da also die Isabella Krieger, die meine Widersacherin, die Gerda spielt, der Tillmann Eckhardt, die Hexe, der Hexenjagd. Und der Tillmann Eckhardt ist da, der sozusagen den jugendlichen Held spielt. Und wir sind auf jeden Fall zu dritt. Ob die vierte Person noch kommt, die Jessica Demmel, wissen wir noch nicht genau, aber die beiden Produzenten sind auf jeden Fall auch vor Ort.
Wenn Sie das sehen wollen, holen Sie sich die Karten, gehen Sie um 12 Uhr nächsten Sonntag dahin, UCI Lux, Mercedes-Benz-Platz in Berlin. Und ja, wenn Sie dafür um 11 Uhr aufhören müssen, 2 auf 1 zu hören nächsten Sonntag.
Müssen die gar nicht. Kann man auf dem Handy hören, 11.30 Uhr ist Einlass, das kann man dann noch weiterhören, aber es geht erst um 12 los. Also man kann dann nahtlos von 2 auf 1 hören in Kino gucken übergehen.
Das ist doch mal ein richtig guter Plan für nächsten
Sonntag. Sonst hätten wir es ja auch gar nicht gemacht, Dietmar. Das Dietmar, wirst du zum Screening in einem Trainingsanzug erscheinen?
Oder in einer Kutte?
Beides und dann ziehe ich die Kutte aus.
Schön.
Also, der Kurzfilm The Spawn, gedreht im mittelalterlichen Bleiberg, läuft am nächsten Sonntag einmalig und exklusiv um 12 Uhr im UCI Lux Berlin Mercedes-Benz-Platz. Es gibt noch Karten. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Mit dabei ist unser Actionheld der Herzen, Dietmar Wunder.
Der Jürgen Klopp des mittelalterlichen Actionfilms.
Ihr seid super.
Danke für den Besuch, Dietmar. Viel Spaß nächste Woche. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Bleifuß.
Ich mache Bleifuß, linke Spur. Der nächste Stopp, Lofoten. Hinter mir hupt's in einer Tour. Was sind das für Idioten? Es gibt den Mittelfinger und Lichthupe wird bedient. Einen Vogel zeigt mir jetzt der Hund. Womit hab ich's verdient? Ich will doch einfach nur hier fahren. Das tue ich allen kund. Ich fahre auf der Autobahn Bonanza-Rad. Na und?
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1. Da war irgendwie ein Glitch drin. Bonanza, hast du ein Bonanza-Rad?
Ja, klar.
Ja, mit Fuchsschwanz hinten dran?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber auf jeden Fall mit so einer geilen Mittelgangschaltung.
Und so ein Sessel mit hoher Lehne, oder?
Selbstverständlich. Bananensattel.
Herrlich.
Mega.